Es ist Nacht in Frankfurt. Auf dem Rollfeld des Flughafens schneiden grelle Lichter durch die Dunkelheit. Ein Flugzeug rollt langsam zur Parkposition. An Bord mehr als 200 deutsche Staatsbürger. Personen, die noch vor wenigen Tagen nicht wussten, ob und wann sie nach Hause zurückkehren würden. Familien mit Kindern, ältere Reisende, Kranke und Schwangere. Alles Menschen, die im Nahen Osten vom Krieg regelrecht überrascht wurden. Man spürt in solchen Bildern sofort die Erleichterung, dieses Gefühl, endlich wieder sicheren Boden unter den Füßen zu haben. Für viele endet die Geschichte genau hier, mit der Landung, mit den ersten Umarmungen und mit dem Ankommen. Ich weiß noch, wie ich damals selbst ständig die Nachrichten verfolgt habe. Mit jeder neuen Meldung wurde die Frage größer. Schaffen es diese Menschen rechtzeitig nach Hause? Und vor allem, wer kümmert sich eigentlich darum? Mein Name ist Saman Mogadam. Ich bin aus der Redaktion von Galileo und genau dieser Frage gehe ich heute nach. Mein Kollege Robin Baumgärtner war dafür in Berlin, genauer gesagt im sogenannten Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts. Ein Ort, von dem ich vor meinen Recherchen noch nie etwas gehört hatte. Denn es stellt sich heraus, hinter jeder Rückholaktion steckt ein Team, dessen Arbeit oft schon begonnen hat, noch bevor die Krise für andere überhaupt sichtbar wird.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Anfang März sitzen noch rund 30.000 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in der Golfregion fest. Der Konflikt zwischen dem Iran und seinen Gegnern hatte die Region innerhalb weniger Stunden verändert. Was tagsüber noch wie eine angespannte politische Lage wirkt, ist wenige Stunden später bereits eine akute Krise. Flughäfen, Verkehrswege und Kommunikationswege, plötzlich ist nichts mehr verlässlich. Doch während sich im Nahen Osten die Lage zuspitzte, begann in Berlin ein anderer Einsatz. Im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts liefen alle Informationen zusammen. Monitore leuchteten durch die Nacht, Telefone klingelten ohne Unterbrechung und Karten der Region wurden auf Sitzungstischen ausgebreitet. Eine der zentralen Personen in diesen Sitzungen ist Manja Kliese, die Leiterin des Krisenreaktionszentrums. Seit mittlerweile 30 Jahren arbeitet sie in diesem Bereich und hat unterschiedlichste Krisen miterlebt. 3 Jahrzehnte, in denen sie Situationen erlebt hat, die für andere Ausnahmezustände sind. Doch auch nach so langer Zeit bleibt der erste Moment immer besonders.
Also wenn das Telefon nachts klingelt, dann hat man schon einen Adrenalinschub, das ist ganz klar. Im ersten Augenblick ist man wirklich sehr unter Spannung.
Die ersten Minuten einer Krise fühlen sich vor allem nach einem Gefühl an: Unsicherheit. Nicht zu wissen, wie groß die Lage ist, wer betroffen ist und wie schnell sich alles verändert, genau das macht die ersten Momente so entscheidend.
Es gibt immer am Anfang jeder Krise eine Art Chaosphase, in der man nicht genau weiß, welche Dimension diese Krise haben wird. Und auf der zweiten Ebene gibt es natürlich die Betroffenen, die Menschen, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen, um Familie und Freunde, die sich vor Ort befinden.
Genau hier beginnt die Arbeit des Teams. 50 Personen, die zum Teil rund um die Uhr arbeiten.
Unsere oberste Frage ist immer, sind Deutsche betroffen? Und wenn das so ist, dann werden wir überlegen, was in dieser Situation ein sinnvoller Ratschlag für die Deutschen ist, die sich schon vor Ort befinden oder aber auch die dorthin reisen wollen.
Aber wie reagieren sie konkret? Sobald sich ein Krisenfall ankündigt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Team nimmt sofort Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf. Weltweit gibt es 225 deutsche Auslandsvertretungen. Jede einzelne kann in einer Krise zu einer entscheidenden Informationsquelle werden. Parallel werden Hotlines eingerichtet.
Für diesen Fall richten wir dann eine Hotline ein, sodass sich alle Familienangehörigen oder Freunde zunächst bei uns melden können und sagen können, wen sie womöglich vermissen, wen sie in der Region vermuten.
Gerade für Angehörige in Deutschland sind diese Hotlines oft die ersten Rettungsanker. Sie wollen wissen, ist meine Familie in Sicherheit? Gibt es schon Informationen? Oder gibt es auch Hoffnung auf eine Rückreise? Damit bereits im Vorfeld Reisende gewarnt sind, checken Christina Sorrels und ihr Team regelmäßig die Lage in verschiedensten Ländern. Christina ist Leiterin des Bereiches für Reise- und Sicherheitshinweise.
Wir veröffentlichen Reise- und Sicherheitshinweise für alle Länder, mit denen Deutschland diplomatische Beziehungen aufrechterhält. Wir werden demnächst hoffentlich unseren 200. Sicherheitshinweis einstellen können, da wir im Februar dieses Jahres diplomatische Beziehungen mit Niue, mit einem ganz kleinen Pazifikstaat, aufgenommen haben.
Im sogenannten Aquarium sitzen die Telefonisten hinter einer Glasscheibe und verfolgen live, was im Lagezentrum passiert. So bleiben sie jederzeit auf dem neuesten Stand. Gleichzeitig werden Daten aus unterschiedlichsten Quellen gebündelt. Auslandsvertretungen, Fluggesellschaften, Hotels, Hotlines und soziale Medien. Im Iran-Fall werden Sammelpunkte und Evakuierungsrouten analysiert. Wo halten sich die Menschen auf? Welche Routen sind noch offen? Und welche Flughäfen sind denn eigentlich noch erreichbar?
Und wir versuchen vor allen Dingen in erster Linie ein gemeinsames Lagebild zu erstellen. Das heißt, dass wir alle über den Sachverhalt möglichst viel Wissen und den gleichen Wissensstand haben, um daraus dann gemeinsam Maßnahmen abzuleiten und Entscheidungen zu treffen, wie wir in dieser Situation am besten reagieren.
Der Ablauf einer Rückholaktion zum Beispiel ist kein starrer Prozess, sondern eine Kombination aus Registrierung, Informationssteuerung durch das Auswärtige Amt und individuelle Ausreise über sichere Routen und Drittstaaten, bevor organisierte Rückflüge nach Deutschland erfolgen. Im Falle der Krise im Nahen Osten waren zunächst Charterflüge nach Deutschland nur über Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad und Omans Hauptstadt Maskat möglich. Gestrandete Reisende in den Vereinigten Arabischen Emiraten mussten also für den ersten von der Bundesregierung organisierten Rückflug zunächst eigenständig nach Maskat gelangen, vorausgesetzt, die Grenzübergänge waren geöffnet und die Verkehrslage stabil. Maskat fungierte dabei als zentraler Sammel- und Ausgangspunkt für die Rückholaktion. Der Umweg über den Oman galt als eine der wenigen praktikablen Optionen, da zahlreiche Flughäfen in der unmittelbaren Krisenregion geschlossen waren oder nur eingeschränkt betrieben werden können. Nach Angaben der deutschen Presseagentur hat das Auswärtige Amt sein Personal vor Ort verstärkt, um Organisation und Betreuung der Betroffenen zu unterstützen. Manja Kliese hat bereits viele Krisen betreut. Sie rät, allen Reisenden vorab die sogenannte Elefantliste online auszufüllen.
Wenn man auf dieser Krisenvorsorgeliste eingetragen ist, erhält man sogenannte Landsleutebriefe. Das ist ein etwas sperriges Wort, aber das ist ein Newsletter, den wir speziell in Krisensituationen schreiben, um die Reisenden vor möglichen Gefahren zu warnen oder sie auf andere Verhaltenshinweise hinzuweisen.
Man sieht, hier trägt man die Verantwortung vieler Seelen. Doch wie hält man diesen Druck aus?
Wir versuchen, einen Schichtdienst einzurichten, damit wir jederzeit erreichbar sind. Weshalb wir dann durchaus auch im Büro übernachten.
Das bedeutet wenig Schlaf, permanenter Alarmmodus und die ständige Gewissheit, dass jede Minute zählt. Der Druck ist enorm. Kurze Pausen, frische Luft und gegenseitige Erinnerungen ans Essen werden plötzlich überlebenswichtig. Stressige Phasen erkennt man daran, dass sich im Büro die Pizzakartons stapeln. Kochen? Daran ist in solchen Nächten nicht zu denken. Ein Burnout-Moment schwingt mit, aber nur kurz, denn die Krise wartet nicht. Aber wo passiert das alles? Stellt euch vor, ein Raum so groß wie eine Schulklasse, doch bestückt mit Computern, Druckern und Telefonen, soweit das Auge reicht. In jeder Ecke stehen Großbildschirme. An der Wand reihen sich Uhren aus verschiedensten Zeitzonen. Doch am eindrucksvollsten sind die massiven Türen und Fenster. 80 cm dicker Stahl. Wer das Ganze in echt ansehen möchte, kann den kompletten Beitrag zum Krisenreaktionszentrum auf Join in der Galileo-Mediathek finden. Aber zurück zu den Spezialfenstern. Die dienen tatsächlich nicht zum Schutz der Mitarbeiter. Was aussieht wie eine Spezialanfertigung, ist in Wahrheit nur günstiges Recycling aus den 30ern.
In diesem Raum haben wir besondere Sicherheitsvorkehrungen, weil hier vertrauliche Inhalte besprochen werden. Diese Panzertüren haben allerdings nichts damit zu tun, sondern das ist Denkmalschutz, denn wir befinden uns in den alten Tresorräumen der ehemaligen Reichsbank und hier wurden Devisenreserven, aber auch Gold und Wertpapiere gelagert.
Diese historische Atmosphäre ist sofort spürbar. Überall dicke Stahltüren, sterile Wände und kaum Tageslicht. Räume, die früher für Gold und Wertpapiere gebaut wurden und heute für Entscheidungen dienen, die genauso viel Gewicht haben. Noch sicherer ist der Krisenstabraum. Dort muss man durch eine XXL-Tür aus 120 cm dicken Stahlbeton. Wie die massiven Tresortüren, die man eigentlich aus Filmen kennt, wenn eine Bande versucht, irgendwo einzubrechen. Für den Zutritt gilt: keine Mobiltelefone, keine Smartwatches und keine Tablets.
Es werden häufig auch vertrauliche Inhalte in diesen Krisenstabssitzungen besprochen. Da treffen sich die Vertreter der verschiedenen Bundesministerien, beispielsweise das Bundesverteidigungsministerium, aber auch das Bundesinnenministerium und weitere. Also wenn es sich beispielsweise um ein Flugzeugunglück handeln würde, dann wäre auch das Bundesverkehrsministerium mit dabei, weil es dafür zuständig ist.
Während der Iran-Krise liefen hier alle Fäden zusammen. Botschafter wurden per Videocall zugeschaltet. Karten des Nahen Ostens lagen offen und Routen wurden analysiert, um mögliche Optionen für die Rettungsaktion zu planen. Ein Raum unter Dauerbelastung. Aber wie geht es den Menschen danach?
Sportliche Großereignisse, Olympia oder die Fußball-WM, haben den großen Vorteil, dass sie planbar sind. Dass wir sie vorher sehen, dass wir die Daten kennen, dass wir wissen, wo das stattfindet. Und wir schauen im Rahmen von Krisenvorsorge, Beratungen, wie wir unsere Botschaft und sonstige Auslandsvertretungen vor Ort schon gut mit einbinden in die Krisenvorsorge. Welche Absprachen man jetzt schon treffen kann, welche Telefonnummern man gespeichert haben sollte für den Fall, dass etwas schiefgehen könnte. Wir sind aber an der Stelle doch sehr gut gewappnet.
Doch auch eine so professionelle Abteilung kann an ihre Grenzen stoßen.
Es gibt manchmal auch das Gefühl von Machtlosigkeit in einem bestimmten Krisenkontext. Das glaube ich schon, dass man das zugeben kann. Insbesondere, wenn man beispielsweise keinen Luftraum zur Verfügung hat, das heißt keine Flugzeuge schicken kann, dass man dann schauen muss, dass die Deutschen vor Ort am sichersten sind, wenn sie an einem sicheren Ort bleiben. Das den verängstigten Menschen mitzuteilen, ist schwierig. Und man muss dann schauen, dass man diese Nachricht den Menschen gut zukommen lässt, mit vielen praktischen Tipps, wie man eine solche Phase gut überstehen kann.
Gerade dann, wenn Menschen vor Ort bleiben müssen, nicht helfen zu können, obwohl man helfen will, das gehört zu den schwersten Teilen dieser Arbeit. Diese Momente sind psychisch besonders belastend. Und trotzdem gibt es in diesem harten Job auch erfreuliche Momente.
Und es gibt tatsächlich mitunter E-Mails oder auch Briefe, in denen sich die Betroffenen bedanken. Darüber freuen wir uns sehr.
Diese Briefe hängen in der Kaffeeküche als Erinnerung daran, warum diese Arbeit gemacht wird und weil es dem Team mentalen Auftrieb für die nächste Krise gibt.
Der Job ist sehr fordernd, ganz sicher, aber ich habe den noch nie bereut, wirklich nicht, weil er sehr konkret ist, sehr gut Hilfe bieten kann für andere Menschen und auch, und das ist mir persönlich sehr wichtig, extrem abwechslungsreich ist. Ich weiß morgens nie, was passiert, wenn ich ins Büro gehe und das finde ich sehr, sehr reizvoll.
Trotz Stress, trotz Schlaflosigkeit und trotz hoher Verantwortung ist der Sinn dieser Arbeit unmittelbar spürbar. Und genau das bleibt nach diesem Einblick hängen. Krisen entstehen oft unerwartet, aber ihr Management beginnt lange vorher. Was mich bei diesem Einblick am meisten überrascht hat, war, wie viel von dieser Arbeit wir im Alltag gar nicht mitbekommen. Ich habe vorher noch nie darüber nachgedacht, wie komplex es ist, Menschen aus einer Krisenregion zurückzuholen. Heute weiß ich, das passiert nicht spontan, sondern basiert auf Planung, Abstimmung und vielen kleinen Entscheidungen im Hintergrund. Und ehrlich gesagt würde ich mich nach dieser Recherche wahrscheinlich selbst in dieser Krisenvorsorgeliste eintragen. Einfach weil ich jetzt weiß, wie wichtig es ist, im Ernstfall auffindbar zu sein. Den kompletten Beitrag zum Krisenreaktionszentrum findet ihr auf Join in der Galileo Mediathek. Dort erfahrt ihr noch mehr über Manja Kliese und ihr Team. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.